Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Katastrophenfilme wie Armageddon oder Day After Tomorrow sind klassisches Popcorn-Kino. Doch angesichts der realen Unwetter und Flutwellen mit Toten und Verletzten, wie es sie jetzt gerade auch in Deutschland gibt, bleibt einem das Popcorn mehr oder weniger im Hals stecken. Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Vom Klimawandel und der Pandemie ganz zu schweigen, Katastrophen sind sehr nahe an uns alle herangerückt. Ob das bei der Planung der Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, im Deutschen Filminstitut Frankfurt schon so klar war, das habe ich Kuratorin Stefanie Plappert gefragt. Also war Ihnen beim Planen klar, wie schnell Filmszenarien real werden können heutzutage?
Nee, da muss ich tatsächlich sagen, da ist die Ausstellung von der Realität eingeholt worden. Wir haben 2019 mit den Planungen angefangen. Es war klar, dass das Genre Katastrophenfilm natürlich immer auch das Schlimmstmögliche in Bilder fasst. Aber es bestand schon unsererseits die Hoffnung, dass es nicht so schnell so konkret werden würde.
Es ist natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie das Publikum reagieren wird, ne? Also ob man der Katastrophen jetzt in der Realität überdrüssig ist oder dann trotzdem noch Interesse hat.
Das ist in jedem Fall eine Frage. Ich muss sagen, das ist auch eine Frage, die mich natürlich gerade das letzte Jahr über sehr begleitet hat, die auch eine Rolle bei Überlegungen zur Filmauswahl und dann zur finalen Schwerpunktsetzung gespielt hat. Wollen wir beispielsweise wirklich Pandemie ganz groß behandeln oder sehen wir Pandemiefilme, Virenangriffsfilme als einen Teil des relativ breit gefächerten Genres Katastrophenfilm? Und das war dann letztlich auch die Entscheidung, die wir getroffen haben.
Ja, also Corona ist natürlich aktuell die globale Katastrophe. Sie haben eben auch Virenfilme im Programm, wenn auch in einem kleineren Teil. Zum Beispiel Cassandra Crossing von 1976.
Über 1000 Menschen in einem verplombten Zug. Warum?
Nein! Lass mich aus!
Bewaffnete Posten in Raumanzügen. Warum? Es ist streng verboten, den Zug zu verlassen. Warum? Über 1000 Menschen auf einer Reise ins Nichts. Auf dem Weg zur Hölle, ohne Rückfahrkarte.
In dem Zug befinden sich tödliche Keime. Ja, das ist die Story. Stefanie Plappert, kann man aus so einem reißerisch gemachten Film etwas mitnehmen für die aktuelle, natürlich weit weniger dramatische Lage?
Was man auf jeden Fall auch an diesem Film mitnehmen oder aus diesem Film mitnehmen kann, ist das Prozedere, das mit dem Entdecken dieser Virusinfektion an Bord eines Zuges, also auch eines geschlossenen Raumes immerhin, einhergeht. Es wird wirklich fieberhaft versucht, diese Pandemie oder die im Beginn begriffene Pandemie einzudämmen. Es werden die Waggons abgesiegelt, das haben wir jetzt gerade im Trailer gehört. Es wird der Zug umgeleitet auf weniger befahrene Strecken und es versuchen am Rande des Geschehens in der Zentrale der WHO in Genf Wissenschaftlerinnen fieberhaft an einer Lösung, an einer Heilung auch für dieses Virus zu arbeiten. Denn es ist irgendein Experimentiervirus und es gibt einfach noch keine Kur dagegen. Also das, finde ich, sind Aspekte, die durchaus bei vielen auch Wiedererkennen wecken dürfen, wenn wir die letzten Monate vergleichen damit.
Klar, natürlich ist gleichzeitig die Machart von früher, ja, aus den 70er Jahren, auch irgendwie komisch. Wie ist denn das eigentlich in der Ausstellung aufbereitet? Was bekomme ich da zu sehen und zu hören?
In der Ausstellung haben Sie tatsächlich die Gelegenheit, einen Katastrophenfilm zu durchwandern. Es ist sicherlich kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass Katastrophenfilme in aller Regel relativ schematisch aufgebaut sind. Es wird immer zu Beginn die Gegenwart als etwas gesetzt, was es zu bewahren gilt. Also es wird gezeigt, was auf dem Spiel steht. Es werden die ersten Anzeichen einer beginnenden Katastrophe gezeigt. Man merkt, Sachen stimmen nicht richtig, das Wetter entwickelt sich komisch, Messergebnisse entwickeln sich eigenartig. Wissenschaftlerinnen warnen vor möglichen Gefahren, auf die hört aber keiner. Und dann tritt die Katastrophe ein. Und im Anschluss daran, und das ist auch wirklich der Teil, der in der Ausstellung einen großen Teil ausmacht, der aber eben auch im Film den größten Teil in aller Regel bespielt, ist der Versuch zu retten, was noch zu retten ist.
Und wie meinen Sie durchwandert? Wie stelle ich mir das vor?
Ganz real heißt das wirklich, dass die einzelnen Bereiche sich genau diesen Kapiteln widmen. Dass man in jedem dieser Bereiche entsprechende Filmszenen zu sehen bekommt. Und in all diesen Räumen befinden sich dann eben neben den filmischen Beispielen Objekte aus dem Produktionsprozess, also die Frage danach, wie diese Bilder gemacht sind, mit Storyboards beispielsweise, mit Setfotografien oder dann eben auch Plakaten. Und für mich war es in der gesamten Ausstellung die zentrale Frage, wirklich zu schauen, wie sind diese Vorstellungen vom Schlimmstmöglichen in Bilder gegossen und wie stellt sich Wissenschaft ähnliche Ereignisse vor oder auf welche Erkenntnisse kommt Wissenschaft beim Untersuchen ähnlicher Fragestellungen?
Also dass wir bei Viren und Bakterien, also bei Krankheitserregern ja ziemlich nah dran sind, haben wir festgestellt. Es gibt aber ja auch Erdbeben, einen Atomkrieg, Flutwellen, Meteoriten. Das sind die klassischen Ursachen für Katastrophen in Filmen und die werden auch gerne genommen.
Is this going to hit us?
We're efforting that as we speak, sir.
What kind of damage are we?
Damage? Total, sir. It's what we call a global killer. The end of mankind. Doesn't matter where it hits. Nothing would survive, not even bacteria.
Ein Ausschnitt aus Armageddon von 1998. Da rast ein Asteroid auf die Erde zu. Das scheint ja im Moment eher weit weg, dieses Szenario. Es gibt ja noch andere Genres, die Ängste verhandeln, zum Beispiel der Horrorfilm. Wo sind da die Überschneidungen oder wo sind die Unterschiede?
Da sind die Grenzen auf jeden Fall sehr fließend. Es gibt auch im Katastrophenfilmbereich oder in einer Art so einem Überschneidungsbereich gibt es sehr viele Tierhorrorfilme, die eigentlich was enorm Katastrophales haben. Also die in Aufbau und auch in der inhaltlichen Erzählform sehr stark dem Katastrophenfilm ähneln. Also gerade im Bereich der B-Movies. Und interessanterweise gerade auch mit dem Hintergrund Gedanken, dass die Natur irgendwann zurückschlägt, gibt es da speziell in den 70er Jahren wirklich einige sehr schöne Beispiele. Also Mörderkaninchen muss man nicht unbedingt plausibel halten, sind aber natürlich ein sehr schönes Symbol dafür, wie die friedfertigste Gattung, die man sich vorstellen mag, durch menschlichen Einfluss zu Bestie mutieren kann. Wo klar ist, dass der menschliche Umgang mit der Natur einfach ein sehr bedenklicher ist.
Da gibt es ja einen Regisseur, der viel kritisiert wurde für seine angebliche Überdramatisierung. Das ist Roland Emmerich. Dessen Katastrophenfilme sind ja auch eine richtige Leistungsschau der Kinotechnik, Sounds und Special Effects. Day After Tomorrow wäre zu nennen, von 2004, die Klimakatastrophe.
If we do not act soon, it is our children and our grandchildren who will have to pay the price.
And who's going to pay the price of the Kyoto Accord? It would cost the world's economy hundreds of billions of dollars.
With all due respect, Mr. Vice President, the cost of doing nothing could be even higher.
Also die Abwägung, etwas tun, auch wenn es extrem teuer ist, oder eben nichts tun und die Auslöschung der Menschheit in Kauf nehmen. Wie sehr prägen diese popkulturellen Bilder letztlich unsere Wahrnehmung von Natur und Katastrophen, auch wenn sie unrealistisch erscheinen erstmal?
Tatsächlich ist für vieles von dem Roland Emmerichs The Day After Tomorrow ein ziemlich gutes Beispiel. Das ist in jedem Fall ein Film, der komplett in die Vollen geht. Da wird alles rausgeholt, was geht. Das sind die größtmöglichen Bilder. Und auf der anderen Seite, wenn man diesen Film dann einem Faktencheck unterzieht, dann ist er gar nicht so weit weg. Dann unterliegen die Fehler, in Anführungszeichen, die man auf einer wissenschaftlichen Ebene nachweisen würde, ganz häufig einfach der Notwendigkeit, einen Film zu dramatisieren, zu beschleunigen, zu verknappen, also 90 Minuten. Mhm. Und The Day After Tomorrow ist auch deswegen ein sehr interessantes Beispiel, weil das wirklich ein populärer Film, also der war ja wirklich ein Riesenkassenerfolg, der gleichzeitig es geschafft hat, die Diskussion um diesen Klimawandel, um die Bedrohungen und auch um unser Verhalten, also menschliches, politisches Verhalten auch, in Gang zu bringen. Also ihm wurde Alarmismus und Übertreibung und so vorgeworfen. Ein bisschen tut er das auch alles. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nicht wenige Wissenschaftler, die enorm dankbar sind dafür, dass er dieses Thema auf eine sehr breite Agenda gebracht hat. Und es war eine wirklich breite Diskussion, weil die Reichweite hat das Kino und hat auch Emmerich.
Unheil durch Mensch oder Natur oder beides zusammen, Filme, die realer sind, als sie noch vor ein paar Jahren erschienen. Die Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende im Deutschen Filminstitut Frankfurt, läuft noch bis 9. Januar. Und das war Kuratorin Stefanie Plappert. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank Ihnen.
Das Kunstkollektiv Zentrum für politische Schönheit spendet für ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr in Afghanistan. Wir sprechen mit einem Verein, der den Schutz der Menschen dort organisiert und finanziert und diese Aktion unterstützt, um den früheren Helfern beizustehen. Bitte reinhören in den zweiten Kompressor-Podcast heute.